Herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Papapreneur, der Unternehmer-Podcast. Heute habe ich einen super spannenden Papapreneur zu Gast in dem Interview, Timo Heinz von onlinesales.de, der mit seinem Unternehmen Weiterbildungen für Leute anbietet, die sich im Vertrieb weiterbilden möchten oder da auch die ersten Wege gehen möchten. Und er hat eine Geschäftsführerin eingestellt. Er ist nur noch als Unternehmer tätig oder bewegt sich gerade auf dem Weg dahin und räumt sich damit immer mehr Zeit für seine Kinder ein. Und das finde ich ein super spannendes Thema. Timo, toll, dass du da bist. Wie schaffst du es, für deine Familie da zu sein und dein Unternehmen zur geölten Maschine zu machen? Im Papapreneur, der Unternehmer-Podcast, teile ich, Bastian Senz, meine besten Strategien und lasse erfolgreiche Papas ihre Erfolgsgeheimnisse verraten. Los geht's. Timo, du hast zuletzt eine Geschäftsführerin eingestellt und erzähl doch mal, was war der Beweggrund, dich aus dem Tagesgeschäft rauszunehmen?
Boah, Alter, das ist deine erste Frage, Bastian. Ich habe gerade meinen Zauberbefehl aus der Hand gelegt. Das geht ja direkt los. Alter! Danke für die Frage. Danke, dass ich da sein darf. Und danke, dass ich dir antworten darf hier. Grundsätzlich glaube ich, wir sprechen ja im Papapreneur-Podcast und das Wort Papa hat da unmittelbaren Einfluss auf meine Antwort, würde ich sagen. Ich habe eine Geschäftsführerin eingestellt. Es gab auch davor übrigens schon einen gescheiterten Versuch. Das habe ich dir noch auch in unserem privaten Sprachnachrichten-Chat gar nicht gesagt, Bastian. Das habe ich mir für heute aufgehoben. Ich würde sagen, das hat mit dem Gründungsgrund damals oder meiner ganzen Unternehmerreise eigentlich zu tun, weil ganz ursprünglich mal habe ich mir gedacht, also ich habe mir so im Außen irgendwie immer Unternehmer, Unternehmerinnen angeguckt und das war immer mein großes Ziel, das auch irgendwann mal zu machen, auch als ich noch angestellt war im Konzern und so. Aber ich habe immer gedacht, wenn ich mal Papa werde, und das ist vor 7,5 Jahren das erste Mal passiert, und da habe ich mir immer gedacht, für mich wäre das ultimative Ziel, dass ich eigentlich meine für mich echte Persönlichkeit auch in diesem Leben leben kann, beruflich. Und das war für mich nie zum Beispiel eine Geschäftsführung zu übernehmen und den ganzen Kram, der damit zu tun hat. Und also ich habe halt immer gedacht, wenn ich es schaffe, wirklich Unternehmer zu sein, dann muss ich es für meine Begriffe, gibt ja 1000 Meinungen dazu, aber für meine Begriffe muss ich es dann auch schaffen, eigentlich operativ in dem Unternehmen, was ich aufgebaut habe, nichts mehr machen zu müssen. Nicht zu wollen, sondern zu müssen. Also das heißt, ich wollte immer dieses Endziel erreichen. Das war so eine Traumvorstellung, dass ich gedacht habe, ich möchte für mich mir das Lob aussprechen, wenn ich sage, Unternehmertum ist mir geglückt, so wie ich mir das vorstelle. Dann will ich es geschafft haben, ein Unternehmen aufzubauen, was komplett ohne mich funktionieren kann. Das war für mich so, wenn ich das mal schaffe, dann war ich ganz froh. Und eine Geschäftsführung einzustellen war halt für mich einfach irgendwie so ein ultimatives Ziel, weil auf dieser ganzen Reise, es ist ja alles immer super lustig, was man so macht am Anfang, wenn man das anfängt, ne? Und ich habe dann immer gedacht, auch als ich auf dem Weg dahin war und noch gar nicht quasi Unternehmer war, als es dann zur ersten GmbH-Gründung ging, da habe ich gedacht, krass, und dann werde ich Gesellschafter, Geschäftsführer, und ich habe mit dem Wort auch so viel so Ego-Kram auch so verbunden, weil ich dachte, dann bin ich's, ja, habe ich's ja irgendwie geschafft, ne? Und im Nachhinein sage ich immer, der einzige wirklich geile Tag als Geschäftsführer für mich war der Tag der Gründung, als ich ein Foto beim Notariat machen durfte mit der Urkunde. Da habe ich mich irgendwie richtig cool gefühlt und dann ist überall bei Social Media gepostet und dann bin ich morgens aufgewacht und ab dann ging es eigentlich los, dass ich dachte, was ist das denn für ein Beruf, muss man letztendlich sagen, ne? Ich habe dann GmbH Geschäftsführung für Dummies, das Buch habe ich mir geholt und ich habe das nach 100 Seiten zugemacht, habe gedacht, ich kann das nicht zu Ende lesen, weil sonst mache ich das nicht mehr weiter. Ich dachte, dann gehe ich ins Gefängnis bei jedem Finger, den ich krümme. Ja, und dann habe ich irgendwie relativ schnell gedacht, was ist meine Geniezone? Meine Geniezone ist eher visionär zu sein, kreativ zu sein, schnell zu sein, um die Ecke zu sein, auch nervig zu sein, aber irgendwie Dinge voranzutreiben und voranzudenken. Und habe ich gedacht, dafür brauche ich jemanden, der im Tagesgeschäft quasi wirklich dieses Ruder in die Hand nimmt. Und da gab es einen gescheiterten Versuch und jetzt einen erfolgreichen Versuch, eine Geschäftsführung zu finden. Also du weißt, ich kenne das Konzept von Visionary Integrator aus dem Buch Rocket Fuel. Wer es nicht kennt, ja, kann man, glaube ich, schnell ChatGPT fragen nach einer Zusammenfassung, dann hat man das Konzept. Aber das war für mich dann, ja, das war der Grund, das zu schaffen. Also mich selber in die visionäre Rolle zu bringen und, um den Kreis zu schließen, dann ja auch als Papa, also als privater Timo, mir diese Freiheit wieder zu erarbeiten und zu erkämpfen, die ich mir ursprünglich vorgestellt habe, weil ich glaube, dass, also zumindest auf Papa- oder Mama-Preneure kann man es, glaube ich, anwenden, dass das irgendwie so ein, man will ja mehr Freiheit und das ist irgendwie manchmal diffus, manchmal bedeutet das Zeit, manchmal bedeutet das Geld, aber für mich war es immer beides. Ich wollte Zeit mit der Familie und das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, wenn man anfängt, was aufzubauen, dass man erstmal, dass es quasi nicht sofort funktioniert, sondern erstmal ins Gegenteil geht. Und eine Geschäftsführung einzustellen, war für mich dann der Punkt, wo ich gedacht habe, das zahlt wirklich darauf ein, dass ich mehr Zeit von meinem Privatleben habe, was ich für die Familie einsetzen kann, was ich mir als Unternehmer immer gewünscht habe.
Ja, also wie du sagtest, glaube ich, spielt vieles in Richtung Ego, ne? Mhm. Also man ist Geschäftsführer, also man entwickelt sich ja so aus der Selbstständigkeit, man macht alles und ja, dann kommst du ja irgendwann, machst ja irgendwie so das, was du halt immer gerne als Hobby vielleicht sogar machen wolltest, hast du dich jetzt damit selbstständig gemacht und dann gibst du immer mehr ab und irgendwann machst du eine neue Geschäftsführung und den Job lieben halt nicht alle, sagen wir mal so. Ja. Oder vielleicht auch nicht viele, keine Ahnung.
Ja, und für mich sind das die besten Menschen, die das lieben und die verrücktesten zugleich.
Was kam denn du standst ja direkt schon hinter dir, war das ja direkt klar. Kamen denn da trotzdem Ängste in dir hoch?
Ja, ich bin, also du erwischt mich quasi mitten in dieser Angst eigentlich gerade, weil während wir das Interview führen, du weißt es ja quasi aus unseren kleinen Sprachnachrichten, ich wäre quasi noch mittendrin oder ich sag mal in den Endzügen gerade des, ich gehe wirklich raus. Und für mich war es damals so, als ich angefangen habe, diese ganze Online-Business-Reise zu gehen, da habe ich meine damaligen Coaches und Mentoren, bei denen ich selber halt Kunde war und mit denen gearbeitet habe, die haben irgendwann gesagt, ey, lass uns was zusammen machen, weil die Energie ist irgendwie cool und es passt und ich glaube, wir können was zusammen machen und groß denken. Und dann haben wir irgendwie zu dritt angefangen und die beiden kamen irgendwann zu mir und haben gesagt, Timo, wir wollen uns aus dem operativen Tagesgeschäft zurückziehen. Wir würden mit dir gerne etwas Neues gründen, aber mit dieser Gründung würden wir von der Bildfläche verschwinden. Das heißt, du bist alleine. Und wir waren vorher so eine Dreierkraft. Wir haben auch zu dritt den Podcast gemacht und so. Und das war für mich halt so, in der Phase dachte ich, geil, da ist natürlich das, also da hat mein Ego quasi am Buffet des Selbstbewusstseins gestanden. Und das war sehr schön. Und die beiden haben mir dann Sachen gesagt, die ich jetzt ein paar Jahre später erst verstehe. Weil die haben gesagt, ey, uns macht das eine Heidenangst, zu gehen. Und einer von den beiden hat richtig gesagt, ja, mir fällt es irgendwie leicht. Der andere hat gesagt, ich wach nachts schweißgebadet auf, weil natürlich legen die im Grunde, auch wenn es eine Neugründung war, es waren, sage ich mal, alte Kundendaten, selbe Marke und so, die legen quasi alles dann in meine Hände. Und das ist ja auch eine Art Vermächtnis sozusagen. Und das habe ich nicht verstanden, weil ich war top motiviert. Ich habe gesagt, Alter, wir rasieren jetzt hier richtig und ist auch alles sehr gut gegangen, würde ich sagen. Aber jetzt gerade bin ich zum Beispiel mittendrin, was ich gesagt habe, bei mir gibt es so einen Zeitpunkt, die Geburt unseres zweiten Kindes und ab dem Moment will ich die Schlüssel sozusagen übergeben haben, so dass ich sagen kann, ich müsste quasi nie wieder zurückkommen und es wäre trotzdem ein erfolgreiches Unternehmen und ich habe da Leute, die machen das alle besser als ich. Und die Angst und diese Ego-Thematik, die ist einfach präsent, obwohl ich gerne über mich auch zwischendurch sage, ich habe damit kein Problem, dann merke ich, das zwickt doch irgendwie, obwohl ich irgendwie denke, ich habe das irgendwie durchgearbeitet. Und es ist auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie denke, ich stehe jetzt nicht morgens auf und denke, ich bin der geilste Typ, ohne mich geht's nicht. So, die Zeit gab's auch und ich glaube, die war auch irgendwie der Firma dienlich, das musste es irgendwie geben, diese Zeit. Ich gedacht habe, egal wer hier was sagt, ich weiß es besser und ich glaube, dass das viele Unternehmerinnen oder Unternehmer, also Papapreneur, Podcast, Unternehmer, nachvollziehen können und auch man sich das selber eine Zeit lang in diesem Unternehmer-Game bewiesen hat, weil sonst wären wir nicht alle da, wo wir sind, wenn wir nicht es wirklich meistens am besten wussten oder zumindest am besten wussten, wo man fragt und wie man es macht. Und das loszulassen war für mich in jedem Teilbereich irgendwie schwer. Das war jedes Mal wie so ein kleiner Ego-Tod eigentlich, dass ich gesagt habe, okay, ich musste irgendwann merken, dieses Thema kann jemand besser als ich und dann muss ich das schaffen, meine Anerkennung oder mein Selbstbewusstsein und meine Selbstbewusstsein daraus zu ziehen, dass ich es geschafft habe, jemanden dahin zu setzen, der es besser kann. Das muss das sein, wofür ich mich lobe, weil das ist mein Unternehmerlob. Das andere ist halt ein einfaches Lob sozusagen. Ne? Wenn ich immer sage, ja, ich kann es am geilsten, dann kann ich mich für die Tätigkeit loben, aber das war kein Unternehmertum. Und Angst habe ich jetzt gerade total, weil es hat funktioniert. Und das ist wie immer, das ist so wie mit dem Angst, wie mit der Angst vor Erfolg. Ne? Sagen wir alle, haben wir nicht. Und auf einmal, wenn die Dinge in die Realität kommen, denken wir, Alter, warum ist denn das jetzt so komisch? Weil ich habe jetzt insgesamt mit dem Fehlversuch etwas mehr als anderthalb Jahre daran gearbeitet, an diesen Punkt zu kommen. Und jetzt ist dieser Klassiker, dass ich mir denke, ja, jetzt ist gerade das da, was ich immer wollte. Es fühlt sich jetzt aber gar nicht so toll an, wie ich mir das so ausgemalt habe, ne? Dass ich jetzt frei tanzend mit so einem Sommerkleid über die Wiese springe und denke, das ist ja alles so super und ich bin so frei, sondern dass ich mir auf einmal denke, jetzt kommen neue Fragen. Was ist über deine Daseinsberechtigung? Wie lebt man die Rolle des Visionärs richtig aus? Also ich bin mir sicher, du kannst das nachvollziehen. Ich habe ja jahrelang geballert dafür und gar nicht operativ. Es gibt jetzt schon viele, viele Tage, an denen arbeite ich, also ich 3-4 Stunden am Tag. Diese Freiheit habe ich mir schon rausgenommen, aber du weißt, wie das ist. Im Kopf arbeite ich 24/7. Ich wache morgens mit der ersten Idee auf oder sogar nachts und ich gehe abends mit dem nächsten optimierten Prozess, obwohl ich eigentlich mit meiner Frau nur schön essen war, liege ich abends im Bett und denke, ey, stimmt, ich habe da irgendwie dieses Tool, man könnte ja auch, und dann geht's los und dann bin ich lost.
Ja. Aber jetzt gerade mal da eingehaken. Also ja. Ich habe noch ganz andere Fragen. Ja. Wie hältst du denn wie bekommst du denn weiterhin das Gefühl für dein Unternehmen noch? Weil wenn du jetzt ja visionär unterwegs sein möchtest, finde ich, braucht es ja noch zum einen mit deinen eigenen Leuten noch irgendwie so einen Touchpoint, als auch mit deinen Kunden, oder?
Jein, also grundsätzlich natürlich schon, aber so wenn man diese Visionary Integrator Rolle durchspielt, dann ist es als Visionär ja auch nicht so. Also ich habe mich zum Beispiel klar entschieden, es gab so zwei Wege, wo ich hingehen könnte. Ich könnte jetzt ja auch sagen, pass auf, ich gebe das so krass weit ab, dass ich eher eigentlich in so eine Art Investor-Rolle rücke. Das heißt, ich ziehe mir da vielleicht einmal im Monat einen KPI-Bericht rein und einen Jahresbericht von der Geschäftsführung. Ansonsten habe ich meinen Share und will damit nichts zu tun haben. So, das war auch auf dem Tisch bei mir, aber es war tatsächlich so, dass ich gesagt habe, das will ich ja gar nicht. Ich möchte wirklich in dieser Visionärrolle so drin sein, dass ich dass ich sie halt voll auslebe. Und wenn man in vielen Rollen ist, unter anderem dann noch Geschäftsführung und hier noch halb das Produkt mitentwickelt und dann ist das Team zum Beispiel daran gewöhnt, einem immer noch mal eine Frage zu stellen, weil die auch gelernt haben, ja, da gibt's die Absolution oder er wird's noch mal besser wissen oder wahrscheinlich kommt da der heiße Tipp, den wir brauchen oder so. Das alles musste ich erstmal quasi killen, um dann zu sagen, diese Visionärrolle bedeutet für mich auch ein intensiver Austausch mit zum Beispiel Geschäftsführung als Integratorin. Das heißt zum Beispiel, dass man da eben gemeinsam über Kunden, Produkt, Firma, Entwicklung spricht. Aber diese Integratorrolle ist eben, ich denke, in 3 Monaten. Und ich denke, wie können wir diese ganzen Ideen, die von der Visionärseite kommen, umsetzen? Wann passen sie rein? Und ich hingegen habe endlich die Freiheit, mich eigentlich für meine Begriffe richtig um das Unternehmen zu kümmern. Also für mich ist das eigentlich endlich schaffe ich das, meine gesamte Energie und Zeit, die ich nutzen möchte, auch da reinzusetzen, mich zum Beispiel mit anderen Unternehmern, Unternehmerinnen auszutauschen, um zu verstehen, was passiert gerade wo. Also ein gutes Gefühl auch für den Markt zu entwickeln oder ein noch besseres Gefühl für den Markt zu entwickeln, Trends zu erkennen, mich mit den richtigen Leuten zur richtigen Zeit auszutauschen und dann wirklich auch die Freiheit zu haben, daraus Chancen, Synergieeffekte und was ist noch so ein schönes Buzzword, ne? Aber du weißt, was ich meine, so neue Ideen zu entwickeln, die ich dann mit einem Integrator, also mit einer Geschäftsführung besprechen kann, um zu gucken, ey, wie können wir vielleicht da in 3 Jahren sein. Und das ist was ich vorher nicht hatte, weil ich einfach gefühlt auf vielen Hochzeiten getanzt habe und ich einfach gesagt habe, ich will das nicht mehr. Primär will ich als Unternehmer visionär sein und ich will natürlich auch primär die Früchte ernten von dem, was ich da gesät habe. Und das ist Freiheit und Zeit.
Was machst du mit der Zeit? Also wie verbringst du deine Zeit?
Das ist ein Wunderpunkt. das ist eine geile Frage, weil die Frage bestimmt tatsächlich viel meines Tages zurzeit. Grundsätzlich ist natürlich so, ich habe mir halt jetzt schon eine große Komfortzone aufgebaut. Das heißt, ich habe irgendwann mal gesagt, das ist vor 2 Jahren gewesen, ich habe gesagt, ich will nicht mehr als 4 Stunden am Tag arbeiten. So operativ, den Rest will ich Zeit mit meiner Familie haben. So jetzt ist es so, dass, also mein Sohn zum Beispiel ist jetzt, statt dieser Aufnahme 7,5, ist jetzt in die Schule gekommen und ich habe das wirklich gut geschafft, so wie ich mir vorgestellt habe, wie will ich Papa sein. Und für mich ist von Anfang an klar gewesen, das funktioniert am Anfang nur über Zeit. So, das heißt, Zeit, die du mit deinem Kind verbringst, Zeit, die du mit dem Säugling verbringst, Zeit, wo das nackt auf deinem Bauch liegt und du nichts zu tun hast und so. So diese ganze Bindungszeit, das war für mich immer so das Krasseste. Ich gesagt habe, so jetzt, ich kann nur mit Zeit gewinnen oder zumindest will ich das so. Die maximale Zeit reinstecken, weil so ein Kind halt nicht, kommt ja nicht ein zweites Mal, zumindest nicht das Gleiche. So, das heißt, die kurzfristige Antwort ist erstmal, die Zeit werde ich mit dem zweiten Kind verbringen, weil das kommt jetzt und das ist so bei uns intern, nennen wir das gerade Projekt Deadline, als kleiner Wortwitz wegen Dad. Das heißt, die ist rund um den Geburtszeitraum, haben wir gesagt, ist der Zeitpunkt, wo ich dann wirklich raus bin operativ auf dem Unternehmen und dann ist erstmal für mich 3 Monate, will ich mich erstmal nur mit dem Kind beschäftigen und Kindern dann. Und dann ist es, das ist die Antwort, die mir jetzt Zeit verschafft hat, um auf deine eigentliche Frage
jetzt nicht reif
zu antworten. ich glaube, ein Teil davon weiß ich noch nicht. Und ein Teil davon ist aber tatsächlich, ich habe, wie jeder wahrscheinlich, der diesen Podcast hier hat, habe ich 740 Ideen im Köcher. Und viele davon sind komplett eigene, neue, andere Projekte, wo ich mir auch quasi frei halten würde, den Raum zu sagen, hey, da nutze ich vielleicht mal 10-20% der mir zur Verfügung stehenden Zeit, um ein Hobbyprojekt zu realisieren, weil ich bin nicht, also, ja, ich bin nicht money-driven, nicht mehr money-driven, wenn ich jetzt ein Hobby, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Podcast so wie Papapreneur, finde ich so eine geile Idee. Sowas denkst du ja nicht und sagst, okay, bevor ich die erste Folge aufnehme, wie kann ich das sofort monetarisieren? So, ich glaube, von dem Gedanken ist man weg in unserer Situation. Da könnte ich mir vorstellen, etwas zu machen. Ich kann mir vorstellen, im Bereich Pädagogik nochmal ein Studium zu machen. Ich arbeite unfassbar gerne oder würde unfassbar gerne mit Kindern arbeiten. Ich habe immer schon super, super viel überall unterstützt, so wo man so im Kindergarten war, Ausflüge mitgemacht und so. Ich würde voll gerne, glaube ich, von meiner Mama, die ist Erzieherin und irgendwas ist da übergeschwappt, dass ich denke, ich hätte da Bock, mich auch weiterzubilden. Und ansonsten, ja, will ich eigentlich mit der Zeit, ich will mir nicht auferlegen, was ich mit der Zeit mache. Was ich machen möchte, ist, ich bin unfassbar getrieben halt, was ich Stand jetzt noch als gesund und positiv fühle, weitere Projekte einfach zu realisieren und vor allen Dingen mit dem Unternehmen, was wir jetzt haben, auch weiter zu denken, weil das ist ja immer, ja, von außen denkt man immer so, ja, was macht der? Aber du weißt, wie das ist. Manchmal ist eine Stunde auf der Wiese sitzen, ist die wichtigste Arbeit, die wir ja tun können, weißt du? Und das ist, glaube ich, und ich versuche mir die Freiheit jetzt Stück für Stück so zu erhöhen, weil ich merke, umso mehr ich in diesen Situationen bin, umso wichtigere Ideen habe ich, die ich dann wirklich faktisch auch wieder zurückbringe, einfach in dieses Unternehmen. Und ich glaube, ja, so würde ich mir die Antwort im Moment zusammenfegen.
Quasi. Also ich kenne auch einen Unternehmer, habe ich kennengelernt, der 4 bis 5 Tage in der Woche in der Sauna sitzt.
Ja.
Ja. Da kann man sich natürlich auch fragen, warum. Aber ich kann es auch bestätigen, in der Sauna bekomme ich die besten Ideen, weil man dann halt in die Stille kommt. Es ist genau wie du sagtest. Es könnte tatsächlich die wichtigste Aufgabe sein.
Ja, das ist schwer. Also es ist natürlich schön, wenn wir darüber reden können. Es ist ja von außen ist diese Tätigkeit nur halt, die ist, ja, stigmatisiert ist ein sehr großes Wort, aber es ist natürlich, es ist schwer zu verstehen. Man muss das selber erleben und ich glaube, das kann man nur in der Unternehmerin-Rolle irgendwie erleben, dass das Arbeit sein kann. Ich musste das halt erst lernen, weil ich bin ja auch nicht sozialisiert. Ich bin sozialisiert mit, das muss schwer sein, es muss hart sein, es muss viel sein. Ich bin diagnostizierter Stresssuchti. Das heißt, wenn das irgendwie zu easy alles ist, dann kickt Imposter und dann kann das nicht stimmen. Das heißt, es muss mehr gemacht werden. Und dann mache ich sinnlose Dinge dazu, nur damit noch was dran ist. Ne? Weil es darf nicht sein, dass ich zum Beispiel einen Tag habe, wo ich 5 Minuten arbeite. In diesen 5 Minuten habe ich die beste Idee des Tages und dann mache ich Feierabend. Das, es muss sich halt hart lernen, weil in meiner Welt wäre das, ja, keine Ahnung, ich bin halt ein Kind von ganz normaler Kindergärtnerin, Postbeamten, so der Junge, da wird gearbeitet und Geld darf sich jetzt irgendwie auch nicht zu einfach verdienen. Das heißt, wie viel ich schon gemacht habe an Bullshit, nur um am Ende des Tages zu sagen, nach Hause zu meiner Frau zu gehen und sagen, ja, echt ein anstrengender Tag. So, ja, warum? Weil ich mir den anstrengend gemacht habe, ich Holzkopf. So, der hätte nach 10 Minuten enden können, weil da hatte ich die wichtige Idee, habe 2 Leute angerufen und habe alles in die Wege geleitet, was für den Tag hätte gemacht werden müssen. So, ne? Aber ich habe mir das nicht erlaubt. Und das finde ich halt irgendwie, das finde ich super schwer. Aber wenn man das erlebt, sich, keine Ahnung, wirklich mal so rauszieht, wie du sagst, in die Sauna und man erlebt, dass das wirklich Arbeit ist und dass man auch einfach zeitlich gesehen weniger braucht, um einen höheren Impact zu machen. Das fühlt sich natürlich erstmal unfair an, aber letztendlich sind wir es ja auch, die dafür vorher meistens durch ziemlich harte Jahre gegangen sind, ziemlich viel geopfert haben und auch eine große Verantwortung tragen. Und ich bin mir sicher, bei dir genau wie bei mir, es hätte auch sein können, dass ich mit meiner Firma und somit auch mit meiner Familie Firmen- und Privatinsolvent gewesen wäre und wir jetzt im Sozialbau wohnen würden. So, das wäre eine Option gewesen. Ich habe es aber trotzdem alles gemacht. Und das ist manchmal so, das versuche ich mir manchmal, ich versuche mir das manchmal wirklich so zu legitimieren. Warum darf für dich der Tag jetzt so kurz, so von außen gesehen angenehm sein? Warum darfst du jetzt einen Arbeitstag haben, wo du in der Sauna sitzt und sagst, ey, das war produktiv, ich habe vielleicht, bin aus der Sauna raus, frisch geduscht, habe die richtige Person angerufen, weil da habe ich vorhin eine Stunde drüber nachgedacht, habe so irgendwas ins Rollen gebracht und denk mir dann, geil, das war doch, ist doch super erfolgreich, ne?
Und was ich, ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, darüber zu sprechen, auch vor allem öffentlich, meine Mitarbeiter hören es dann.
Ja, ich spreche über alles.
Ich merke, bei mir gibt's dann noch irgendwie Glaubenssätze.
Ja, bei mir auch. Ja, bei mir auch. Das ist, ich habe auch ganz ehrlich, ich habe auch zum Beispiel eine totale Schwierigkeit. Manchmal rede ich in meiner Marketingrolle über, wie scheiße ein Angestelltenjob im 9-to-5 ist und 2 Stunden später erarbeite ich einen Arbeitsvertrag. So, das funktioniert ja auch. Das ist ja völliger also das ist ja völliger Quatsch. Das heißt auch da, und das versuche ich dann immer, und also intern bei uns im Team erinnere ich mich auch, dass ich das schon mal quasi aufgearbeitet habe, weil ich mich selber gefühlt habe wie so ein Vollidiot, ne? Wie so ein Doppelmoch, als hätte ich so 2 Gesichter, um wirklich auch intern klarzustellen, ey, man muss immer aufpassen, was man auf mich projiziert, weil ich lebe halt in verschiedenen Rollen. Und es gibt diese Marketingrolle, da ziehe ich mir so eine Maske auf. Das bin natürlich auch ich, aber da gibt es Botschaften, die wir versenden wollen, weil wir für Kunden Dinge realisieren wollen. So. Und intern brauchen wir halt vielleicht etwas, was erstmal ganz anders wirkt, um für diese Kunden das Beste rauszuholen. Und so versuche ich dann intern und extern auch so ein bisschen zu unterscheiden. Aber ich habe massiv viele Glaubenssätze. Manchmal habe ich Tage, da fühle ich mich schlecht, wenn ich denke, was kriege ich eigentlich für Geld, für wie viel Zeit? Also ich merke da, ich denke da wieder, wie ich groß geworden bin eigentlich. Warum darf ich mit der Zeit dieses Geld generieren? So, ich denke mir dann, das ist nicht fair, aber ich kritisiere mich da im Grunde selber. Ich habe da so ein bisschen natürlich auch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe zum Beispiel etwas, was ich ganz schwierig finde, was viele schwierig finden, ist in dem Moment, wo du mehr verdienst als deine Eltern. Das ist jetzt bei mir nicht erst im Unternehmertum passiert, aber was ich bei mir beobachten kann, vor allen Dingen rückwirkend, ist so, ab dem Moment, wo das da drüber gegangen ist, deutlich darüber gegangen ist, habe ich das dann immer eher heruntergespielt. Das heißt, ich wollte gesellschaftlich, gerade in der Familie, ich wollte halt nirgendwo irgendwie auffallen quasi. Ich wollte halt in deren Augen irgendwie auf eine bestimmte Art bleiben, weil ich groß geworden bin mit Reiche sind Arschlöcher. Und also ich weiß nicht, ob mein Vater oder meine Mutter das jemals so ausgesprochen haben, aber ich weiß genau, wie ich groß geworden bin in Bezug auf Leute mit Geld. Und das war immer so, wir haben immer Campingurlaub gemacht. Ich bin quasi im Wohnmobil groß geworden. So, es war immer Campingplatz Dänemark. So, wir sind in Hamburg gewesen, immer von Hamburg nach Dänemark. Weiter ging die Reise nicht. Wir sind ein Jahr mal in die Türkei irgendwie billig geflogen, das war nichts. Ansonsten Wohnmobil, Dänemark, Campingurlaub. Und ich weiß, dass einfach, und das macht ja dann diese Anzahl der Erlebnisse, die du vermittelt kriegst, auch dieses Gefühl, wie die über Geld denken. Da kommt ein teureres Wohnmobil, so Luxusklasse, damals, weiß ich noch, die Marke Flair, so hat sich das eingefallen. Ich weiß noch, es gibt eine Wohnmobilmarke Flair, habe ich nichts mit zu tun, aber es war damals Luxus. Und ich weiß, da wurde immer drüber gelästert. Ah, guck mal, die mit ihrem fetten sowas brauchen wir nicht. Sowas, weißt du? Und das ist kein Camping so.
Ja, du transportierst das ja auf andere Themen, aber das
genau,
brennt sich
genau. Es ist immer
extrem
so,
ein.
So bodenständig wie wir sind, ist es okay. Alles, was da drüber ist, ist, das braucht man nicht. Die Leute sind dann auch irgendwie komisch, weißt du? Oder, keine Ahnung, jemand hat sich ein Champagner aufgemacht. So, das ist so. Mhm. Ein Sekt tut's doch auch. Wie kann man so überheblich sein und so? Teure Autos. Wenn ich mal als Kind mit meinen Eltern in der Hamburger Innenstadt war, da wurde nur gelästert über die ganzen Snobs und ach, guck mal, die feine Dame, nur weil sich irgendwie eine Frau schick angezogen hat, so weißt du? Geschäftsmänner und Geschäftsfrauen. Mein Papa hat einen Begriff geprägt, den kenne ich noch heute. Der hat Leute immer Tintenpisser genannt, die quasi, also mein Vater war Handwerker bei der Post, ne? Post Telekom, Handwerker im Außendienst, Telefonanschlüsse, Kabel, Tiefbau gemacht und so. Und dann gab es ja die Kategorie Menschen, die im Büro gearbeitet haben. Und die wurde pauschal als schlechtere Kategorie Mensch im Grunde da. Und die Formulierung Tintenpisser, das werde ich nie vergessen. Und Bürostuhlsportler gab es auch. Das waren einfach nur Leute. Und sobald die einen Anzug anhatten, hat mein Papa, wie so ein Rebell, wie so ein Revoluzer, alle, die einen Anzug anhatten, das war per se, erstmal waren das Gegner. Und ja, so bin ich quasi immer groß geworden. Und das hatte ich dann.
Zum Glück trägst du jetzt gerade was anderes?
Das ist ja, ohne Scheiß, wahrscheinlich hat das was damit zu tun, aber ich bin auch, also ich habe bei der Telekom ja Vertriebsleitung gemacht, das heißt, ich war auch im Anzug unterwegs und ich habe mich sehr cool gefühlt im Anzug im Übrigen, ich habe das geliebt zu tragen, weil das hat mir einfach so ein Gefühl gegeben, ich war wahrscheinlich der wahrgewordene Albtraum von meinem Vater, weil ja. ich stand so in der Bahn und dachte, Alter, ich bin's doch. Habe ich so eine Beförderung bekommen, wie so einen Bossanzug gekauft mit 25, 26 und dachte, Alter, wer will mir denn jetzt hier was erzählen? So war wahrscheinlich, vielleicht gehörte das noch zur Ablösephase von meinen Eltern, vielleicht habe ich das ein bisschen verspätet gemacht, aber das ist wirklich, irgendwann habe ich mir gesagt, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich es wirklich auch für kleine Dinge gemacht, unter anderem auch für Dinge, dass ich nicht mehr irgendwo hin muss, wo es mir gesagt wird und nicht mehr anziehen muss, sondern gesagt, weil ich gedacht habe, ich kann auch irgendwie, ich brauche nicht, ich, und ich meine das jetzt nicht despektierlich, sondern das ist jetzt eine Meinung meines vergangenen Ichs. Ich war in dieser Phase auch so ein bisschen so Revoluzzer. Also ich gedacht, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Ich werde jetzt hier Unternehmer. Da habe ich auch gedacht, ihr ganzen Idioten hier mit eurem Telekom-Jahresgehalt von 80.000 Euro und dem wichtigen Anzug und ich laber hier und bin der Wichtigste. Ich sag, pass mal auf, ey, ich ziehe mir den Hoodie an, eine Mütze und mache 2 Millionen im Jahr. So, die haben mich alle ausgelacht. Und aber das waren so Kleinigkeiten, wo ich auch gesagt habe, das will ich nicht mehr. Ich will also... So, wenn du mich jetzt in den Anzug stecken würdest, würde ich mich wieder super fühlen. So, ne? Aber das waren so Kleinigkeiten, warum ich irgendwie auch gedacht habe, ich will halt 100% ich sein und ich glaube nicht daran, dass es nur im System funktioniert, wenn man dann so, dann das. So, ne?
Ja. Ja. Wie, ja. Wenn du jetzt Tipps hättest jetzt für die Zuhörer, die haben jetzt gehört, Geschäftsführerin, Geschäftsführer ist sehr sinnvoll. Wie bist denn du da vorgegangen, deine Geschäftsführerin zu finden? Was waren da so deine Kriterien? Wie hast du die gefunden?
Also ich würde als allererstes mal sagen, dass das ja auch eine Wahrheit ist, die nicht auf jeden zutrifft. Also ich glaube, man muss halt Lust haben, auf so eine neue, also ich finde, das ist genauso Komfortzone verlassen gewesen, als wenn man sowas ganz Neues, als wenn man sich das erste Mal selbstständig macht und die ganze Scheiße so frisst, obwohl man sich eigentlich gedacht hat, das ist hier das Geilste. Das ist genauso wie, keine Ahnung, Leute, die jetzt im ganz normalen 9-to-5-Job stecken und sagen, ey, ich mache mich jetzt selbstständig oder ich werde jetzt hier Special im Marketing oder Sales oder mache irgendwie mit irgendwas selbstständig, dann ist die Vorstellung davon, ich mache das und dass ich das mache, ist die Lösung für das, was ich will. Das heißt, Selbstständigkeit wird oft verknüpft ja auch mit, man hat irgendwie mehr Geld, man hat die Freiheit, Dinge zu tun, wann man sie will, wo man sie will. So. Und was die Leute immer vergessen ist, zwischen der Entscheidung, ich mache das jetzt und ich habe diese Freiheit, ist ein Prozess und der ist nicht unbedingt Monate, sondern eher Jahre. So, man kann da hinkommen und fertig. Und diesen Prozess, den haben wir alle mal gemacht, wenn wir uns selbstständig gemacht haben, Unternehmen aufgebaut haben. Und ich glaube tatsächlich, dass man Lust haben muss, diesen Prozess fast nochmal in derselben Intensität neu zu machen, weil der gehört dazu und man muss Lust haben dann auch auf die neue Komfortzone verlassen in einer vollen Intensität, weil auch da denkt man sich, ey, ich mache jetzt das, ich hole jetzt zum Beispiel eine Geschäftsführung, dann brauche ich nichts mehr machen. So was das angeht, dann bin ich eigentlich operativ raus und dann läuft das Unternehmen von alleine und ich kriege trotzdem das gleiche Geld oder noch mehr und da macht jemand anders dann, und das ist so ein bisschen der Irrglaube, da macht dann jemand anders meinen Job. Und das stimmt ja nicht, sondern ist ja nach wie vor irgendwie gesteuert und du musst nach wie vor irgendwie eine Unternehmensvision liefern und so weiter. Also man muss Lust haben auch auf Kontrollverlust, weil das ist, um mal das Buch auch Rocket Fuel mit dem Visionary Integrator Konzept nochmal wieder quasi zu zitieren, der Integrator, die Integratorin trifft alle, Betonung auf alle operativen Entscheidungen im Unternehmen. Das heißt, wenn du das wirklich ehrlich durchziehen möchtest, dann kann das bedeuten, dass du zum Beispiel sagst, ey, es wäre doch das und das und das und du liegst abends im Bett und denkst, ey, das muss irgendwie so gemacht werden und deine Geschäftsführung sagt aber, nein, Bastian, das machen wir so nicht, wir gehen den Weg. Und natürlich ist eine Geschäftsführung dann irgendwie auch immer darauf bedacht, dir dann am Ende zu präsentieren, dass das wohl auch erfolgreich geworden ist und hat dann KPIs, wo sie irgendwie nach der 7. Fehlentscheidung vielleicht auch eher nicht mehr deine Geschäftsführung ist. Aber das muss man aushalten und ich glaube, da muss man bereit für sein. Ich habe das krass unterschätzt, jetzt seit einem Jahr dran und man kommt, wie gesagt, dauernd an krasse Situationen, sowohl Angst als auch Ego, als auch Zweifel, als auch Kontrollverlust. Das kommt alles und darauf muss man Lust haben und es ist ein Prozess. Deswegen würde ich per se erstmal sagen, ist es nicht für jeden vielleicht das Richtige zum jetzigen Zeitpunkt, aber per se ist das ein geiles Konzept. Und ansonsten, ich habe zwei Sachen ausprobiert und die erste Sache hat nicht geklappt. Die erste Sache war, dass wir uns jemanden geholt haben in die Geschäftsführung, wo wir gedacht haben, wir achten auf alle Außenmarker sozusagen, die erfüllt sein müssen. Das heißt, ist eine Person, die eher nicht visionär ist, die auch jetzt nicht unternehmerisch Lust hat, 7 Sachen zu gründen. Also das heißt, der Drang nach Selbstverwirklichung ist jetzt nicht der größte, sondern eher nach, ich sag mal, ich mache gern repetitive Dinge, ich bin sehr genau, ne, so jemand, der dann sagt, ja, ob das datenschutzmöglich konform ist, weiß ich jetzt nicht, wo man sich als Visionär denkt, Alter, halt's Maul, kannst du da nicht einfach da irgendwie den Button dahin machen, so, ne, und der sagt, nee, das geht nicht so. Das will man ja eigentlich, ne? Das heißt, das ist die Leute das ordentlicher machen, als man das als Creative Kopf so macht. Und da haben wir darauf geachtet, dass das quasi alles, dass es jemand war, der das gewöhnt war. Und das war damals.
Also ist
jemand,
das ein blauer Typ dann, oder? Also absolut, den, genau, den du dann da gesucht hast.
Ja, genau. Blau, natürlich sollte der auch irgendwie rot, also man sollte auch irgendwie gut Wachstum, Bock haben und so ein bisschen so Macht, Entscheidungen treffen wollen und so weiter. Das ist natürlich auch dabei. Das ein bisschen vernachlässigt, war vielleicht nicht ganz so viel da. Und es war jemand, der eigentlich gut gestartet ist und er kam aus dem Rettungsdienst. Das heißt, aus der Leitstelle. Und war im Grunde eigentlich so objektiv, würde man sagen, perfekt, weil unemotional, das heißt, den hast du jetzt nicht irgendwie mit was gekriegt, der ist nicht, also ich kann pro Tag 7-mal meine Stimmung wechseln zwischen, damit machen wir Multimillionen und eine Stunde später denke ich, fuck, das könnte die größte Existenzkrise sein, so, ne? So bin ich jetzt nicht mehr nach außen, aber in mir kann das pro Tag 6-mal wechseln und ich habe dann 700 neue Ideen. Und so eine Person sollte das eher nicht sein, ne? Weil ich treffe auch gerne impulsive Entscheidungen, ist jetzt auch nicht unbedingt immer dienlich. Und da waren eigentlich Außenmarker, waren da so perfekt. Das heißt, ich wollte jemanden, der unemotional, sehr rational, sehr strategisch und sehr exakt hinguckt. Und das hatten wir auch gefunden und ich würde dem auch nie jetzt im Nachhinein sagen, Blödmann, sondern wir sind selber einfach an die Grenzen gestoßen. Und die Grenzen waren dann, und da fehlt eben das Rote, die Grenzen waren dann, die Person war quasi eher problemorientiert als lösungsorientiert. Das heißt, es wurde in allem dann das Problem gesehen, das Potenzielle. Und da ist eben so ein bisschen das ins Wanken gekommen, dass es eigentlich super viele coole Sachen gab und wir auch gut gestartet sind. Aber dann brauchst du ja auch jemanden, der den Mumm hat, Entscheidungen zu treffen. Natürlich im Rahmen des Legalen, aber du brauchst jemanden, der sagt, ich sehe hier nicht nur das Problem, sondern ich finde eine Lösung. Ich frage dann andere oder arbeite irgendwie an der Lösung und ich treffe Entscheidungen. Und die beiden Komponenten haben den Kandidaten dann gekillt, weil es war quasi Es war perfekt rational und vieles administriert, viele Prozesse auch verbessert, ne, ganz klare Prozesse eingeführt, wo ich gedacht habe, ja, keine Ahnung, schick. Also wenn ich dies noch weiterführen würde, dann würden wir auf 7 Kanälen irgendwie miteinander schreiben alle und der mit, keine Ahnung. Und die Sachen hat der gut gemacht, aber dann eben nicht mutig genug gewesen, auch Entscheidungen zu treffen, ne? Also daran ist es gescheitert und da haben wir dann beim zweiten Mal drauf geachtet. Das heißt, Punkt 1 war nach wie vor sehr blau, also sehr rational. Unemotional meine ich jetzt nicht, dass denen die Sachen nicht interessieren, ne? Unsere jetzige Geschäftsführerin, die brennt jeden Tag wie Feuer für dieses Unternehmen, manchmal mehr als ich, ne? Aber kann sehr, sehr klar auch sagen, egal ob ich dann wieder komme mit der nächsten Hype-Idee und sage, egal was ich da anbringe, die bleibt komplett erstmal cool, bricht das auf das Sachliche runter und überlegt, okay, was hat das für eine Auswirkung? Also geht immer strategisch vor. Immer sehr rational, sehr strategisch. Und hat dann aber auch, und da haben wir halt beim zweiten Mal drauf geachtet, gefunden haben wir sie übrigens, war unsere Kundin, hat bei uns die Ausbildung gemacht und dann einfach die richtige Energie gehabt. Und ich glaube, und ich weiß nicht, ob das ein professioneller Ratschlag ist, aber ich glaube, was maßgeblich bei mir auch war, ist ein Bauchgefühl. Das muss man überprüfen. Also das, ich bin in so einer Entscheidung würde ich dem nicht blind folgen, aber es ist schon das Bauchgefühl so, was du vielleicht auch kennst oder was viele Unternehmer kennen bei so Ideen. Man denkt, oh, irgendwann man spürt, oh, das könnte smart sein. Da müssen wir mit dem reden und man hat so ein Bauchgefühl, dem sollte man mal hinterhergehen. Und das haben wir dann gemacht. Also ich bin dem hinterhergegangen und es hat sich dann bewahrheitet als richtig. Ja, ich würde sagen, da kann man auch im Grunde, das ist jetzt keine Werbefolge für Rocket Fuel fürs Buch, aber also auch im Grunde, wie finde ich einen Integrator, ne? Da kann man intern gucken, das ist ja auch mal der erste Ratschlag. Intern gucken, ob es Leute gibt, die diesen Qualifikationen im Grunde mehr entsprechen als man selber. Und ja, wenn man wirklich sich als sehr visionär betrachtet, dann macht man sich das irgendwann schwer. Also ich hatte jetzt vor einem guten Jahr irgendwann den Moment, wo ich dachte, ist hier alles cool, Umsatz ist gut, es wächst alles, alles macht Spaß, aber ich bin die inspirierende Persönlichkeit und gründe hier eine geile Firma und wir machen was Riesiges, ist es gekippt hinzu, dass ich dachte, eigentlich bin ich fast mehr Bremse. Wenn ich hier operativ drin bleibe, dann werde ich das Ding eher aufhalten, als weiter wachsen lassen.
Ja. Punkt.
Punkt. Ja. Das war die kurze Antwort.
Ja. Naja, ich finde, dass ich hatte dich gefragt, warum hast du das gemacht? Wir hatten unseren WhatsApp-Austausch, hatten wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Ja. Und ich habe dich gefragt, warum? Warum hast du eine Geschäftsführerin eingestellt? Und du hast die Gegenfrage gestellt, warum nicht? Ja. Und ich habe gedacht so, oh Gott, das ist es, ey.
Ja, genau. Ich glaube, ich habe gesagt, irgendwie, warum nicht? Oder warum Geschäftsführer bleiben, habe ich gesagt, ne?
Ja,
oder? Ja, so. Genau. Das war für mich, weil das, also, habe ich auch nur geklaut, ne? Hat mich auch jemand gefragt, im Übrigen.
Okay. Aber trotzdem.
War dann auch ist das der Gedanken.
Für mich war das der Knackpunkt, tatsächlich.
Ja, das ist, man ist dann einfach dann doch irgendwie so verwurzelt. Aber ich glaube, was auf jeden Fall ein Irrglaube ist, würde ich sagen, so in meinem Prozess, was ich jetzt schon gelernt habe und gemacht habe, würde ich sagen, was auf jeden Fall sich als Irrglaube entpuppt hat, jetzt schon ist, dass ich dadurch weniger irgendwie die Firma bin oder dass ich dadurch, also ich gebe eigentlich Entscheidungsgewalt vielleicht ab, aber seien wir ehrlich, als Owner, Inhaber letztendlich auch irgendwie nicht. Also, ne, aber so, ich gebe eigentlich Parts ab, die mir immer Freiheit geben, aber es ist ja mitnichten so, dass ich mich dadurch weniger identifiziere. Also ich schneide ja nichts ab emotional von der Firma. Und auch da, und jetzt wird es aber das letzte Mal sein, gibt es Regeln laut Rocket Fuel, wenn man das Konzept wirklich 1:1 umsetzt, dann heißt es auch, jeder darf mit jedem sprechen. Nur die Rollenklarheit muss da sein. Das heißt, auch in meiner neuen Rolle ist mir das jetzt nicht verboten, bei uns aus der Telefonakquise eine Mitarbeiterin anzuschnacken und mit der mich mal auszutauschen. So. Und es ist nur eben so, wenn die sagt, ja, können wir nicht mal das und das und das und das machen, dann darf ich nicht sagen, ja, klar, machen wir. Also ich darf nicht entscheiden, sondern ich muss sagen, hey, hast du das? Unsere Geschäftsführerin zum Beispiel heißt Maike. Dann kann ich sagen, ey, pass auf, hast du das Maike schon gesagt oder soll ich es tun? Aber ich darf nichts lösen. Ich muss mir nur meine Rolle bewusst sein.
Keine Linien übergehen in der. Das war's. Direktion, ja.
Darauf habe ich Lust, das zu lernen, aber diesen Kontakt zum Beispiel, wie den du auch angesprochen hast, zum Team zu halten, das ist gar kein Problem, weil ich verfolge mit der ganzen Sache nicht die Strategie, mich aus irgendwas rauszuziehen und dann zu sagen, haha, geil, jetzt scheffle ich hier nur noch die Kohle, sondern ich versuche eigentlich dem Unternehmen durch die neue Rolle mehr dienlich zu werden, aber mich selber auch nicht zu vergessen, warum ich das alles damals gemacht habe. Und das ist, weil ich irgendwie ein Papa mit viel Zeit für seine Kinder sein wollte. Und das werde ich immer versuchen, als allererstes zu beschützen mit dem, was ich da tue.
Schöner Schlusssatz. Ich fand es super inspirierend. Auch bitte, liebe Zuhörer, nehmt es mal mit, die Frage, warum solltet ihr Geschäftsführer bleiben? Nehmt das mal mit. Und boah, Timo, ich danke dir. So eine geile Frage. Wirklich. Bitte?
So eine geile Frage.
Ja. Ich danke dir vielmals, Timo.
Ja, danke dir auch, dass ich da sein durfte. Und der Affiliate-Link fürs Buch Rocket Fuel, den packen wir euch in die Shownotes. Und wenn ihr die Chance nutzen wollt für nur 99,95 €, erhaltet ihr auch Zugang zu unserem geheimen WhatsApp-Chat. Ne?
Online-Sales.
Das ist unser beider, meine ich.
Unser beider, natürlich.
Wir haben den so oft angesprochen, der muss ja jetzt eigentlich monetarisieren. Also die geheimen Nuggets sind da drin.
Ja, aber trotzdem schaut mal auch bitte auf onlinesales.de. Timo.
Ja, macht das gern. Und wenn ihr euch austauschen wollt zu irgendwas in diesem ganzen Prozess, meine E-Mail-Adresse ist timo@onlinesales.de. Die lese nur ich, kann man mich erreichen. Ich antworte auch.
Klasse. Mach's gut.
Danke, Sebastian.
Dir hat die Folge mit Timo gefallen, dann abonniere gerne den Papapreneur Podcast. So verpasst du keine weiteren Folgen mehr. Und vielleicht kennst du ja auch den ein oder anderen Papapreneur, den diese Episode auch gefallen könnte. Dann teile sie gerne mit ihm.